geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Die Sendereihe zu den globalen Nachhaltigkeitszielen.
Stark und ich bin fleißig.
In der heutigen Ausgabe hört ihr den Mitschnitt einer Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung, die am Donnerstag, den 14. Juni 2018 in Erfurt in der Franz-Mehl-Hose stattgefunden hat. Es war eine Podiumsdiskussion zu dem Thema Unser Plan für eine bessere Welt, globale Nachhaltigkeitsziele auf dem Prüfstand. Viel Spaß dabei!
Kommen wir auch gleich in die inhaltliche Diskussion und dazu möchte ich Nicole Kimmen bitte auf die Bühne bitten. Ein Applaus. Jetzt schon mal das Mikro. Ich stelle dich kurz vor, Nicole Kimmen hat Afrikanistik mit Schwerpunkt Politik und Wirtschaft in Leipzig studiert.
Genau.
Ist im Vorstand des Vereins Deutsch-Afrikanische Gesellschaft, DAFRIG, abgekürzt auch in Leipzig und ihr macht Projektarbeit in vornehmlichen Ländern in Afrika, die ihr aber mit Bildungsarbeit hier im Inland auch verknüpft.
Richtig.
Und unterstützt dabei seit 20 Jahren fast die Ausbildung von Mädchen im nördlichen Kamerun. Wir haben uns kurz unterhalten, das war eine ganze Menge, was ihr da macht. Also ihr habt noch Projekte in Südafrika, Namibia, Mali und ihr habt auch den Bau eines Lumumba-Denkmals in Berlin und Leipzig jeweils realisiert.
Genau.
Ganze Menge Arbeit und irgendwie scheinbar hast du keine Langeweile, weil du auch noch im Freund in Liberias e.V. aktiv bist. Und da ist auch gerade ein aktuelles Thema, was in Medien irgendwie sehr unterrepräsentiert ist. Ihr habt während der Ebola-Epidemie in Westafrika,
in Liberia
direkt, wart ihr aktiv und habt dort eine App entwickelt zur Erfassung von Krankenstatistiken, gab's das?
Von Ebola-Fällen direkt,
Ebola-Fällen.
Vor Ort.
Und ihr seid jetzt auch im Kongo gerade aktuell mit dieser App auch.
Genau, und wollen es dort implementieren, genau, damit es endlich zur Anwendung kommt.
Ja, also ist wirklich ein Thema, was irgendwie gerade so, ja, das flammte mal kurz auf und, ist scheinbar nicht so wichtig.
Richtig.
Ansonsten realisiert ihr oder strebt ihr eine Hochschulpartnerschaft zwischen Monrovia in Leipzig und Halle an?
Mhm.
Und habt Maßnahmen zur Arbeitsplatzbeschaffung im Textilsektor in Liberia mit der liberianischen Botschaft und dem Wirtschaftsministerium.
Genau, also da sind wir gerade dabei, das zu stricken. Also wir wollen hier den Textilsektor in Liberia stützen und hoffen, dass das erfolgreich wird. Und ja, Textilien aus Liberia dann vielleicht auch mal in Europa regen Absatz finden.
Hoffen wir es.
Genau.
Dass die Wertschöpfung auch mal nicht nur in Europa stattfindet.
Genau, das ist bei den Leuten vor Ort ankommen.
Okay, aber dann möchte ich dir jetzt vor allem die Gelegenheit geben, uns eine kurze Einführung zum Thema SDG, also Sustainable Development Goals, zu Deutsch nachhaltige Entwicklungsziele geben. Und ich bin gespannt, was du uns zu sagen hast.
Ich hoffe, dass das jetzt auch gleich so funktioniert. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich, freue mich auf, dass so ein so zahlreiches Publikum hier erschienen ist und scheinbar so ein reges Interesse an dem Thema besteht. So, ich fange an. Wie gesagt, ich habe hier eine nette Hilfe, die wird mir mit der technisch etwas Unterstützung leisten. Also wir möchten heute, ich möchte heute eine kurze Einleitung zu den Sustainable Development Goals geben.
Okay.
Es geht also um die Transformation unserer Welt. Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, so wurde sie bezeichnet. Im englischen Sprachraum sind sie auch bekannt unter Sustainable Development Goals, SDGs in kurz. Im Französischen als Objectif de Développement Durable. Hierzulande kennen wir sie auch unter Ziele für nachhaltige Entwicklung, globale Nachhaltigkeitsagenda, 2030-Agenda, Post-2015 Entwicklungsagenda, Weltzukunftsvertrag oder auch globale Ziele der UN. Die 17 politischen Zielsetzungen der Vereinten Nationen wurden auf der Rio+20-Konferenz im Jahr 2012 vereinbart und sollten eine nachhaltige Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene ermöglichen. Am 25. September 2015 schließlich wurde auf dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung von der Generalversammlung der Vereinten Nationen entsprechend verabschiedet, die in Anlehnung an den Entwicklungsprozess der Millennium Development Goals, also der Millennium Entwicklungsziele, kurz MDGs, entworfenen Zielsetzungen traten am 1. Januar 2016 mit einer Laufzeit von 15 Jahren, also bis 2030, in Kraft. Im Unterschied zu ihrem Vorgänger, den MDGs, die insbesondere den Entwicklungsländern galten, bezieht sich die aktuelle Entwicklungsagenda auf alle Staaten und beinhaltet neben sozialen auch ökonomische und insbesondere ökologische Aspekte. Neben Wirtschaftswachstum, Reduzierung von Disparitäten im Lebensstandard und Schaffung von Chancengleichheit umfassen die SDGs auch das nachhaltige Management natürlicher Ressourcen, das den Erhalt von Ökosystemen gewährleisten und deren Resilienz stärken soll. Der Mensch wird hier als Zentrum einer nachhaltigen Entwicklung betont, die Wahrung von Menschenrechten als ein wichtiger Aspekt benannt. Um die Menschen mit den Zielen besser ansprechen zu können, wurde bei der Umsetzung der SDGs zudem eine starke regionale bzw. lokale Dimension implementiert. Dies soll vor allem ermöglichen, dass die Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung in konkrete Tätigkeiten gewährleistet werden kann. Und so kommen wir zu den Chancen, die SDGs bieten. Als erstes Ziel wird hier Armut beenden benannt. Also Armut in all ihren Formen soll überall beendet werden. Fragwürdig, wenn der Begriff von Armut noch gar nicht wirklich klar definiert ist oder beziehungsweise es verschiedene Definitionen von Armut gibt. Da müsste sozusagen erstmal Einigkeit bestehen, was ist denn Armut und was ist die Grundlage, um diese dann beenden zu können. Der zweite Punkt ist Ernährung sichern. Der Hunger soll also beendet werden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung soll erreicht werden und eine nachhaltige Landwirtschaft soll gefördert werden. Punkt 3 umfasst gesundes Leben für alle und soll natürlich gesundes Leben für Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern. Punkt 4 betrifft die Bildung. Hochwertige Bildung soll gewährleistet werden und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens sollen geschaffen werden. Punkt 5, die Gleichstellung der Geschlechter. 6 ist die Wasser- und Sanitärversorgung für alle. Damit ist auch die Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser- und Sanitärversorgung gemeint. Nachhaltige und moderne Energie finden wir unter Punkt 7. Das ist auch ein Punkt, der sehr stark medial aktuell diskutiert wird. Dann haben wir Punkt 8, das ist das nachhaltige Wirtschaftswachstum und menschenwürdige Arbeit für alle. Punkt 9 umfasst widerstandsfähige Infrastrukturen und nachhaltige Industrialisierung, welche durch Innovationen getragen werden sollen. Ja. Industrialisierung nachhaltiger Art soll hier gefördert werden. Punkt 10 sagt, Ungleichheit soll verringert werden. Also Ungleichheit in und zwischen den Ländern. Punkt 11 fordert nachhaltige Städte und Siedlungen ein. Punkt 12, nachhaltige Konsum- und Produktionsweisen. Punkt 13 befasst sich mit dem Klimawandel und fordert Sofortmaßnahmen zu ergreifen, um dessen Auswirkungen zu bekämpfen. Punkt 14 ist die Wahrung und nachhaltige Nutzung der Ozeane, Meere und Meeresressourcen. Punkt 15 bezieht sich auf die Landökosysteme, diese zu schützen, Wüstenbildung zu bekämpfen, Bodendegradation aufzuhalten. Punkt 16 ist ein, könnte man fast sagen, umstrittener Punkt, das ist Punkt Frieden. Hier soll also Gerechtigkeit geschaffen werden, starke Institutionen. Und hier gibt es, wie gesagt, keine Einigkeit. Also hier haben unter anderem die EU, die USA diesen Punkt als nicht wichtig erachtet oder nicht so wichtig erachtet, dass er hier mit Nachdruck in diese Agenda aufgenommen wird. Ganz im Gegenteil, es waren Entwicklungsländer wie China, Indien, die hier dafür sozusagen ihre Stimme erhoben haben und diesen Punkt 16 hier in die Agenda mit aufgenommen haben, die sogar gefordert haben, dass Frieden als Menschenrecht verbrieft werden soll. Ja, im Gegensatz dazu hat die OECD zum Beispiel ein Paper rausgebracht, wo es leider keine Erwähnung fand, wo nur 16 Ziele sozusagen genannt wurden. Der Punkt Frieden fehlt völlig. Und ja, da fragt man sich eben schon, wie unterschiedlich die Gewichtung innerhalb der einzelnen Staaten ist, die eben diese Ziele hier umsetzen sollen. Dann haben wir Punkt 17, da geht es um Umsetzungsmittel und globale Partnerschaft stärken. Genau, also damit eine nachhaltige Entwicklung hier überhaupt ermöglicht werden kann. Wenn man sich die Ziele also anschaut und den Hintergrund dessen, wie sie verhandelt wurden, unter anderem auch das Thema Umweltschutz, ja, wenn wir da sehen, wie die USA sich im Moment auch wieder herausnimmt, stellen sich natürlich sehr viele Herausforderungen, wenn man überlegt, können diese Ziele in dem anvisierten Zeitraum so überhaupt erreicht werden oder implementiert werden. Es gibt also viele Herausforderungen. Einige davon sind, dass staatliche und private Akteure mit unterschiedlichen Arbeitsweisen, Zielsetzungen, Themenfoki bemüht sind, die Zielsetzung der SDGs bei ihrer täglichen Arbeit zu berücksichtigen und umzusetzen. Und daneben finden sich verschiedene internationale Organisationen, welche ebenfalls durch die Staatengemeinschaft oder durch private Stiftungen, Bürgerstiftungen, also auch andere Geldgeber finanziert werden. Und nicht zu vergessen, es gibt auch kirchliche Entwicklungsinitiativen. Wir haben also eine große Mannigfaltigkeit der Akteure und das erschwert eine rasche Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele. Für das BMZ waren bereits die NDGs, also der Vorläufer, Grundlage der entwicklungspolitischen Arbeit. Also hier hat das diese Gedanke der nachhaltigen Nachhaltigkeit schon eher gegriffen. Das Wirtschaftsministerium zum Beispiel berücksichtigt die Nachhaltigkeitsaspekte erst seit 2015 als Grundlage der internationalen Zusammenarbeit. Ja, also auch innerhalb unserer Institutionen ist die Implementierung sehr unterschiedlich verlaufen und ist auch noch immer nicht abgeschlossen. Wie ich vorhin schon sagte, die 10 Verhandlungen in puncto Klimaschutz, dass es hier eine Einigung gab und welche nun durch den Austritt der USA gewählt sind, bezeugen im Endeffekt, dass zwischen den Einzelstaaten Uneinigkeit besteht in verschiedenen Punkten. Und solange es Staaten gibt, die zum Beispiel eine Abkehr von fossilen Brennstoffen als Hemmnis für eine wirtschaftliche Entwicklung betrachten, wird es schwierig, eine globale Umsetzung der Ziele zu ermöglichen. Es gibt eine Studie von Rebecca Bertrams, die ist bereits 2015 veröffentlicht worden mit dem Titel Turning Point, Decoupling Greenhouse Gas Emissions from Economic Growth. Und in dieser wurde schon widerlegt, dass es das Wirtschaftswachstum im Endeffekt nicht von fossilen Brennstoffen abhängig ist. Ja? Also dass man sozusagen Wirtschaftswachstum auch nachhaltig gestalten könnte. So, dann gibt es Bereiche wie den globalen Handel, die weiterhin der Marktlogik unterworfen sind. Das umfasst also ebenso das Feld der Extraktion von natürlichen Ressourcen. Beispielhaft ist hier die Festsetzung der Ölfördermengen oder auch der Emissionszertifikatehandel. Immer weniger globale Player und die kontrollieren die Wertschöpfungsketten. Dadurch werden staatliche Strukturen, wenn sie wirtschaftlich aktiv sind, sorgen im Endeffekt dafür, dass die Rechenschaftspflicht wirtschaftlicher Akteure als auch die staatliche Schutzverantwortung gegenüber dem Bürger, kann man sagen, unterwandert, unterminiert wird. Ja? Das Ergebnis sind dann Parlamente ohne Gestaltungskraft und dass es zu strukturellen Blockaden kommen kann. Ein anderes Beispiel ist Gesundheit für alle Menschen. Das ist Punkt 3 und jüngst wurde das Ziel diskutiert bei Zeitforum Wissenschaft beim 70. In Verbindung mit der WHO. Also kann dieses Ziel 3 überhaupt erreicht werden? Mit welchen Mitteln? Bis wann? Und welche Erfolge hat die WHO bisher vorzuweisen? Wo hat sie versagt? Wie nachhaltig sind ihre Programme wirklich? Und wer nimmt Einfluss auf ihre Entscheidung? Welche Rolle spielt hier zum Beispiel die Pharmaindustrie? Und wie mächtig kann bzw. soll so eine Organisation überhaupt sein? Ja? Und diese Fragen kann man im Endeffekt von der WHO auf andere Organisationen übertragen. Sie gelten in ihrem Kern für alle im Prozess Beteiligten. Und nicht zu vergessen, auch die Wahrnehmung der Verantwortung der Einzelstaaten ist entscheidend für das Erreichen der Zielsetzung. Im Wirtschaftsteil der Zeit vom November 2017 vom 2. argumentierte Achim Steiner, das ist Chef des UNDP, falls es jemandem nichts sagt, auf die Frage nach seiner Meinung zur Zuwanderung in Deutschland. Er argumentierte, was erwartet man, wenn die Leute nichts mehr zu essen haben und medizinisch nicht mehr versorgt werden? Es ist eines von zahlreichen Plädoyers dafür, zugesagte Mittel auch auszuzahlen, um Krisen vor Ort eindämmen zu können und Menschen nicht unnötig zur Flucht zu zwingen. Was eben auch Ziele 10, also das Ziel 10, Ziel 2, Ziel 3, wenn man es so möchte, betrifft. Und so bleiben, wenn man, wie gesagt, mal einen Fazitstrich drunter ziehen will, eigentlich sehr viele Fragen zurück. Wenig Antworten und viele Fragen. Es sind sehr hehre Ziele, die hier angestrebt werden. Die Frage bleiben, ob sie global in dem angestrebten Zeitraum erreicht werden können, wenn wie, und ob die offensichtlichen Hürden nicht eventuell zu groß sind, als dass die MDGs wirklich ein wirksames Instrumentarium für eine nachhaltige Welt darstellen können. Und damit bin ich zu Ende.
Vielen Dank, Nicole, erstmal für diesen kurzen Input. Du darfst gleich hier bleiben. Wir gehen direkt über in die Diskussion. Ich möchte gleich zu Beginn sagen, wir hoffen, dass auch eine rege Beteiligung des Publikums hier stattfinden wird. Also ihr oder Sie sind herzlich eingeladen, auch Fragen zu stellen. Auch gerne jetzt auch zu dem kurzen Input. Ja, nochmal, also Fragen sind herzlich willkommen, auch nochmal zu dem Vortrag. Aber bevor wir jetzt weitermachen, möchte ich Laura Wahl und Ralf Elsässer auf die Bühne bitten für die Diskussion. Bisschen Applaus bitte. Ja, freue mich, Laura Wahl vorstellen zu dürfen. Sie hat Staatswissenschaften an der Uni hier in Erfurt studiert und ab Oktober geht es mit dem Masterstudiengang Economics dann in Jena weiter. Und du bist seit April 2016 Landessprecherin der Grünen Jugend Thüringen und bist deren Frauen-, Inter-, Trans- und genderpolitische Sprecherin. Und die Veranstaltung heißt ja Unsere bessere Welt. Und ich möchte dich zuerst fragen, was tragen denn aus deiner Sicht die SDG oder die Agenda 2030, von der wir jetzt gehört haben, zu einer besseren Welt bei?
Ja, danke auch nochmal für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein. Ich glaube, dass die SDGs gut da bewirken können, den Fokus der Politik auf diese Ziele zu lenken. Und ich habe vorher, als sie die Präsentation vorgestellt hat und die Punkte vorgestellt hat, dachte ich, man denkt bei diesen SDGs immer erst an die Extrembeispiele irgendwie, extremen Hunger. Aber eigentlich würde ich die These aufstellen, dass auch Deutschland in den meisten Punkten diese Ziele nicht erreicht. Also zum Beispiel im Bereich Gleichberechtigung, würde ich sagen, haben wir noch einen sehr, sehr langen Weg vor uns, bis wir das wirklich erreicht haben. Oder sauberes Wasser, wenn man sich den Wasserzustandsbericht anschaut, ist da auch einiges im Argen. Und da ist es total super, dass es Ziele gibt, die praktisch vom globalen Level Politik auf allen Ebenen daran erinnert, was wirklich unsere bedeutenden Punkte sind, an denen wir arbeiten müssen. Und ich finde es total spannend oder bereichernd, wenn man denkt, dass überall auf der ganzen Welt Kommunen zum Beispiel daran arbeiten, diese SDGs umzusetzen und dass auch ein Teil, Erfurt seinen Teil dazu beitragen kann, für eine bessere Welt zu streiten.
Okay, vielen Dank erstmal. Dann möchte ich außerdem Ralf Elsässer ganz herzlich begrüßen. Er ist Diplom-Ingenieur für Bauwesen, seit 1996 freiberuflich tätig und Inhaber des Büros Civics, Werkstatt für Zivilgesellschaft in Leipzig. Und ist seit 1997 oder hat ab 1997 den Leipziger Agenda 21-Prozess mit mit oder hauptsächlich organisiert wahrscheinlich. Beschäftigt sich seit 1999 mit Quartiersmanagement in Stadtteilen des Leipziger Ostens und ist seit 2017, das wird vielleicht einigen hier im Publikum etwas sagen, der sächsische Vertreter von Renn-Mitte, und Renn steht für regionale Netzstellen Nachhaltigkeitsstrategien. So, kompliziertes Wort. Vielleicht hören wir nachher noch was dazu. Und auch meine Frage auch an dich. SDGs und bessere Welt, was hat das miteinander zu tun aus deiner Sicht?
Also ich sehe in den SDGs eine Etappe auf einem sehr langen Weg. Und zwar ein hilfreiches Instrument, um diese Anforderungen für die nachhaltige Entwicklung ein Stück besser politikfähig zu machen. Und zwar politikfähig auf allen Ebenen, international, in den Kontinenten, EU, national, bis hin auf die lokale Ebene oder noch weiter herunter in die einzelnen Unternehmen und Organisationen hinein, weil sie so ein schönes, greifbares Strukturangebot bieten, um diese Ziele in Gänze zu betrachten, diese Anforderungen erstmal in Gänze zu betrachten. Ich glaube nicht, dass 2030 diese Ziele alle erreicht sein werden. Aber ich glaube, dass wir ein gutes Stück weitergekommen sein werden und dass sie dafür eine Hilfe sind. Und wenn ich sehe, hier sind jetzt sehr viele junge Teilnehmer in der Runde, und wenn ich jetzt daran zurückdenke, als ich angefangen habe, mich für Umweltschutz in den 80er Jahren zu engagieren, da war das eigentlich nicht vorstellbar, dass das, was wir wollten, jemals erreicht werden könnte, weil die Rahmenbedingungen überhaupt nicht dafür geeignet waren. Und trotzdem haben wir so aus der Hoffnung heraus, dass zumindest die Schritte, die wir gehen, richtig sind, in die richtige Richtung führen, dann einfach was gemacht. Und ich würde hier einfach nur dafür werben, das positiv aufzunehmen und zu sagen, das ist eine Chance, die kann uns helfen, die nächsten Schritte zu gehen und andere dabei mitzunehmen. Und wo wir dann landen, das werden wir dann sehen, wenn die Zeit soweit ist.
Vielleicht kommen wir auch noch in der Diskussion da drauf. Auch nochmal, Nicole, auch an dich die Frage, wie direkt aus deiner Sicht, wie tragen da die SDGs zu einer besseren Welt bei?
Sie tragen in dem Fall dazu bei, dass man sich bewusst macht, was einem wichtig ist, was man erhalten möchte, was schützenswert ist vielleicht auch. Und ich möchte mich hier dem Vorsprecher ein bisschen anschließen. Es ist eine gute Idee. Man hat eine Idee erstmal fixiert. Man weiß, wohin der Weg gehen soll. Jetzt finde ich, der nächste Schritt, dass man im Endeffekt die Schritte, die man gehen muss, festlegt. Also, dass man sich klarere Zielsetzungen vielleicht noch schafft, welche Einzelschritte auf dem Weg zur Erreichung dieses Ziels notwendig sind, dass man die miteinander bespricht. Und wenn da ein Konsens herrscht, dann könnte auch, nicht vielleicht mit 2030, aber vielleicht mit 2050 oder so, es auch möglich werden, so etwas umzusetzen. Nur im Moment sehe ich halt noch einige Hürden, und wenn die nicht genommen werden, dann werden wir vielleicht ins Stolpern kommen, so möchte ich es mal formulieren.
Hoffen wir es nicht. Okay, dann starten wir jetzt direkt in die Diskussion. Wie gesagt, auch nochmal hier meine Bitte auch an das Publikum, wer eine Frage hat, gerne einfach Hand hoch, und wir geben dann auch ein Saalmikro. Okay, dann Ralf, an dich meine erste Frage. Ich habe euch ja im Vorfeld ein bisschen gefragt, wie steht ihr so zu den SDGs, zur Nachhaltigkeit, und du hattest gesagt, die SDGs sind für dich ein neuer Impuls, Themen der Nachhaltigkeit breiter zu verankern. Nach der inzwischen längst verblassten Agenda 21, die Jüngeren werden vielleicht sich gar nicht mehr daran erinnern, dass es sowas mal gab. Was meinst du damit? Und auch vielleicht nochmal so eine Gegenfrage, wie viele Impulse brauchen wir denn noch?
Also die letzte Frage kann ich natürlich nicht genau beantworten, aber ich weiß, dass wir immer wieder neue Impulse brauchen. Wir müssen immer mehr Menschen auf diesem Weg mitnehmen. Und das braucht furchtbar viele Impulse. Und das reicht auch nicht, wenn so ein Impuls von der UNO kommt oder von der EU oder sonst woher. Das reicht auch nicht, dass Gesetze beschlossen werden oder dass ein Stadtrat einen Beschluss fasst. Es braucht immer wieder Menschen, die da dranbleiben und dafür sorgen, dass Dinge auch umgesetzt werden. ich finde nur, diese SDGs, die sind jetzt so ein gut greifbares Instrument, was es zumindest geschafft hat, auf allen Ebenen zumindest mal formal verankert zu werden. Die Bundesnachhaltigkeitsstrategie bezieht sich ganz klar in der Systematik auf diese SDGs. Die Nachhaltigkeitsstrategien einzelner Länder beziehen sich mehr oder weniger klar systematisch darauf. Auf lokaler Ebene versuchen wir das auch, die Kommunen zu ermutigen, dieses Zielsystem mal zumindest herzunehmen und zu prüfen, was sagt uns denn das für die lokale Ebene? Was haben wir denn hier mit Armut zu tun oder mit der Verschmutzung der Weltmeere oder mit anderen Themen, wo man vielleicht gar nicht im ersten Moment dran denkt, dass man damit was zu tun hat? Als wir angefangen haben mit der Agenda 21 in Leipzig, vorbereitend 1996, also 4 Jahre nach dem Beschluss, sind wir erstmal aufgewacht und haben gesagt, da müssten wir eigentlich was machen. Es hat also damals schon viel länger gedauert, bis das auf der lokalen Ebene wirklich angekommen ist. Da war Entwicklungspolitik, entwicklungspolitische Themen auch von Anfang an mit dabei. Aber das war eine kleine Nische. Da waren ganz wenig Leute engagiert in diesem Bereich. Und das ist von den politischen Strukturen auch nicht weiter beachtet worden. Da standen ganz andere Dinge im Mittelpunkt. Heute ist das irgendwie ein Stück weit selbstverständlicher geworden, auch über Europa hinaus zu denken. Zum Teil, weil die Probleme bei uns ankommen inzwischen, aber auch, weil es so langsam in den Köpfen auch ankommt, dass wir die Dinge zusammendenken müssen. Also ich sehe, man muss immer gucken, wenn man jetzt so ein Jahr betrachtet, was hat man in einem Jahr geschafft, dann kann man manchmal verzweifeln, weil sich die Rahmenbedingungen nicht verändern, weil alles im Einzelnen so schwierig ist. Aber wenn wir dann mal uns zurücklehnen und mal 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre im Rückblick anschauen, dann sehen wir doch, dass sich da gewaltig viel verändert hat. Und da sind die SDGs sicherlich nicht der letzte Impuls, den wir brauchen. Da wird es neue Programme geben, da wird es vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Korrekturen geben. Aber jetzt ist es erstmal ein Instrument, was wir mitnehmen können.
Du hast gesagt, Stichwort Zusammenarbeit, das leitet mich jetzt zu einer Frage an dich über die Millennium Development Goals. Waren ja so, der globale Norden handelt und der globale Süden empfängt, sage ich jetzt mal ganz einfach. Das ist ja konzeptionell in der Agenda 2030 bisschen anders angelegt. Mhm. Aber ich sage jetzt mal, spreche mal ganz kurz raus aus meiner Moderatorenrolle, in meine Arbeitsrolle rein. Hat sich in der Praxis aber eigentlich nicht so viel verändert.
Nein, nicht wirklich.
So, und deswegen meine Frage auch an dich. Wie schätzt du das so aus deiner Arbeitserfahrung ein? Mhm. Wie ist denn die Perspektive auf die SDGs in den Ländern des globalen Südens? Und wie sollte auch diese Perspektive in die Diskussion, die wir hier, vielleicht jetzt nicht gerade heute, werden wir es nicht mehr umsetzen können, aber so generell, wie sollte diese Perspektive auch in die Diskussion hier mit aufgenommen werden?
Sehr gute Frage. Zum einen muss man wirklich konstatieren, es gibt diese sogenannte eurozentrische Sicht, ne? Also dass wir wirklich noch immer sozusagen die Maßnahmen, die wir als wichtig erachten, versuchen dort umzusetzen. Wenn man zum Beispiel in den Marshallplan mit Afrika schaut, so ist der nicht von den südlichen Ländern sozusagen erdacht. Nein, es ist ein Plan, den haben wir gemacht, wie wir uns die Entwicklung vorstellen. Und es gibt dort Kritikpunkte. Es gibt zahlreiche Kritikpunkte. Es gibt Staaten, die gesagt haben, nein, so nicht mit uns. Da fehlt mir dann auch so ein bisschen, dass auch unsere Regierung sagt, okay, diese Kritik, die müssen wir uns annehmen, die müssen wir aufnehmen und wir müssen im Endeffekt notfalls für jedes Land einen einzelnen Marshallplan stricken. Es geht eben nicht mit der Gießkanne und das, was für Burkina Faso gilt, gilt auch für Mosambik. Das ist nicht der Fall. Wir brauchen im Endeffekt wirklich kleine, kleinteiligere, regionale bisweilen Lösungen, lokal. Ja, aber da müssen wir die Leute vor Ort fragen, was die brauchen und nicht daherkommen und der Meinung sein, wir hätten die Lösung für die Probleme dort vor Ort. Und das ist schon schwierig. Und das eine Beispiel, was ich gebracht habe, Frieden zum Beispiel, finde ich sehr traurig. Antonio Guterres zum Beispiel hat gesagt, okay, er möchte jetzt innerhalb dieses, er ist ja UN-Chef, er kann das ja festlegen, er hat gesagt, er möchte das Ziel auf Platz 1 setzen. Frieden soll für ihn auf Platz 1 der Agenda stehen. Es gab einen riesen Diskussionen, es gab Ablehnung, gerade der entwickelten Länder, um es mal so zu sagen, das so umzusetzen. Und da frage ich mich schon, das sind ja die Dinge, die aus den Staaten kommen, die, wo wir sagen, wir sollten das jetzt aufnehmen, ne, was daherkommt. Aber wir nehmen es nicht auf. Und das fehlt, wenn das wirklich nachhaltig und wenn es gelingen soll, dann müssen alle mit ins Boot geholt werden. Dann kann es nicht sein, dass eine Gruppe der anderen diktiert, wie sie vorzugehen hat. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht, hat bis jetzt nicht funktioniert und sollte ja sich auch endlich mal ändern.
Das wäre wünschenswert. Laura, SDG 16, Frieden, ist auch das Stichwort jetzt für dich. Als Thüringer Vertreterin und gewissermaßen auch als Vertreterin der Landespolitik, ich weiß, es ist nur die Grünen. Jugend, aber du, trotzdem stelle ich an dich die Frage. Du hast auch gesagt, so in dem, als ich dich gefragt habe, wie du zu den SDGs stehst, du findest es gut, dass die Landesregierung sich auch auf die SDGs fokussiert. Wenn man sich jetzt aber mal so anguckt, auf welche, wenn man verschiedene Papiere, die schon im Umlauf oder im Entwurf sind, dann sind das nämlich nicht Ziel 16. Klar, ist vielleicht auch nicht so in der politischen Verantwortung einer Landesregierung, aber da sind das halt Ziel 13, Klimawandel, Ziel 7, Energie, Ziel 12, nachhaltiger Konsum und Produktion, Ziel 14, Meeres- und Küstenschutz, Ziel 10, Reduzierung von Ungleichheiten und dann noch Ziel 4, das Thema Bildung. Das sind so die, die immer wieder in den verschiedenen Papieren auftauchen. Macht sich da die Landesregierung nicht ein bisschen einfach, indem sie sich einfach die Rosinen rauspickt, wo sie denkt, da ist es vielleicht einfach, auch einen Erfolg zu erzielen?
Also ich meine, Landespolitik hat natürlich immer Beschränkungen, weil es einfach bestimmte Themenfelder gibt, die man eigentlich nur auf Bundesebene lösen kann. Aber ich denke, allgemein geht Rot-Rot-Grün erstmal einen guten Weg, dass sie die SDGs wirklich auf ihre Agenda gesetzt haben. Jetzt zum 30.05. Wurden gerade Nachhaltigkeitspläne aller Ministerien veröffentlicht. Das ist erstmal ein guter Schritt, würde ich sagen. Ich habe auch gerade mit ihm darüber gesprochen. In Sachsen mit einer CDU-Regierung sieht es nochmal irgendwie ganz anders aus. Da hat Rot-Rot-Grün schon mal den richtigen Fokus erkannt, würde ich sagen. Allerdings, glaube ich, haben sich viele auch von Rot-Rot-Grün einfach sehr viel mehr erhofft. Das kann man ganz ehrlich so sagen. Also ich hatte bei Frau Keller, das ist die Landwirtschaftsministerin, den Satz gelesen. Also sie hat gesagt, Ökolandbau schont die Umwelt und stärkt die regionale Wirtschaft. Davon profitieren nicht nur die Generationen nach uns, sondern das wünschen sich auch die VerbraucherInnen. Und das ist jetzt ein wunderschöner Satz, den sie gesagt hat, aber eigentlich muss man halt sagen, gerade im Ökolandbau ist in Thüringen ja kaum was vorangekommen. Die Landesregierung hatte das Ziel, die Flächen und den Ökolandbau stark auszubauen, aber in den ersten 2 Jahren ist der Anteil eigentlich erstmal gesunken. 2016 ist er wieder leicht gestiegen, aber dass 10% aller Landwirtschaft ökologisch ist, in Thüringen, davon sind wir noch weit entfernt und ich glaube, da muss einfach auch Rot-Rot-Grün noch sehr viel radikaler, durchsetzungsstärker werden, um da eben auch die Ziele mit Nachdruck zu verfolgen, die wir uns mal auf die Agenda gesetzt haben.
Naja, aber jetzt hatte ja Rot-Rot-Grün 3,5 Jahre Zeit, ein Zeichen zu setzen. Du hast jetzt den Ökolandbau angesprochen. Siehst du jetzt aus deiner Perspektive denn auch neben, sagen wir mal, vielen Strategien, Papieren, Konzepten, Leitlinien etc., die da jetzt auch geschrieben worden sind. Du hast die aktuellen veröffentlichten Nachhaltigkeitspläne der Ministerien erwähnt. Aber siehst du da irgendwo, wo die Landesregierung jetzt vielleicht auch schon bezüglich der SDG-Umsetzung was erreicht hat?
Also ein guter Punkt ist, dass erstmal Thüringen als erstes Bundesland einen parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung eingerichtet hat. Den gab es bisher nur auf Bundesebene. Und das ermöglicht halt Abgeordneten im Landtag jedes Gesetz, was beschlossen wird, auf Nachhaltigkeit zu überprüfen. Konkret würde mir zum Beispiel das Wald-Wildnis-Ziel einfallen. Also innerhalb der Koalition würde ja hart darum gerungen, 5% aller Wälder aus der forstwirtschaftlichen Nutzung zu nehmen und dadurch eben Wald Natur sein zu lassen, sozusagen, da nicht einzugreifen. Und soweit ich weiß, ist es auch eins der UN-Ziele und kam von dort. Und ich glaube, wenn da nicht von der UN gekommen wäre, dass weltweit 5% der Wälder irgendwie aus der Nutzung genommen werden sollte, hätten sich auch da gerade die Grünen niemals durchsetzen können innerhalb dieser Regierung und es wirklich schaffen können. Und von daher sieht man, dass auch die SDGs einfach einen guten Anreiz schaffen können oder den Input, den es braucht, damit auch hier auf lokaler Ebene was bewirkt werden kann.
Ralf, als Rennmitte habt ihr das Wort Nachhaltigkeitsstrategien auch im Namen, die ja einen Bezug zu SDGs aufweisen. Und wie schätzt du da jetzt ein, jetzt auch nochmal als so eine Außensicht, hat die Agenda und die Agenda 2030 und haben die SDGs jetzt wirklich Eingang in das politische Handeln gefunden? Oder ist das halt so ein bisschen, naja, wir müssen es jetzt halt machen, dann schreiben wir es jetzt halt mal überall rein und machen aber eigentlich sowieso nur das, was wir sowieso schon immer machen wollten oder eben vor allem auch nicht wollten?
Na, also die Gefahr ist schon, dass man so ein Papier, was ja nicht verbindlich ist auf den unteren Ebenen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen, dass das dort hergenommen wird als eine ja, schöne Folie, die man hinten dran hängt und dokumentiert. Ja, wir beschäftigen uns auch damit. Und dann wird in den Umsetzungsberichten das abgerechnet, was man vielleicht sowieso gemacht hätte. Aber, und da komme ich wieder zu dem, was ich vorgesagt habe, es hilft uns auch, Dinge einzufordern, weil man sich auch ein Stück weit darauf mitberufen kann. Es geht nicht ohne dieses Einfordern von außen. Das heißt, der Politikbetrieb wird nicht revolutioniert durch einen Beschluss von oben. Der wird in Bewegung gebracht durch Anforderungen von unten und spiegelt das gelegentlich durch Beschlüsse von oben wieder. Aber die reichen dann nicht als Dauer Input, um das dann auf ewige Zeit sozusagen in Bewegung zu halten. Es braucht immer wieder die Bewegung von unten. Diese Beschlüsse helfen sozusagen als Anker in diesem Prozess. Wir können uns immer wieder dran festhalten und was dran binden, aber wir müssen da trotzdem hochklettern. Insofern kann man jetzt nicht erwarten, dass, ob das jetzt die kommunale Ebene, Landesebene, Bundesebene, wo auch immer wir hinschauen, dass wir da jetzt sagen, ne, die haben das doch beschlossen, also müssen die das auch machen. Das passiert mit ganz anderen Beschlüssen auch nicht. Wenn jetzt ein Stadtrat sagt, wir wollen jetzt hier nachhaltige Stadtentwicklung machen, dann können die ein ganz tolles Konzept beschließen und 4 Wochen später zur nächsten Sitzung beschließen die einzelne Maßnahmen, die damit überhaupt nichts zu tun haben und die zum Teil konträr zu diesem Beschluss sind. Und wenn man die Leute dann fragt, wird ihnen das vielleicht im Einzelfall gar nicht mal auffallen, gar nicht bewusst sein. Das heißt, man muss sich permanent mit diesen Möglichkeiten der Umsetzung von notwendigen Maßnahmen auseinandersetzen, muss Lobbyarbeit machen, muss Verbündete schaffen, suchen und Netzwerke organisieren, wo man sich gegenseitig stärken kann, um so einen Prozess einfach weiterzutreiben. Also sich darauf zu verlassen, dass irgendwie erstmal irgendwas von oben geklärt sein muss, bevor man dann was machen kann, das funktioniert nicht.
Aber wenn solche Beschlüsse dann eigentlich gar nicht so richtig umgesetzt werden, Nicole, du hast vorhin auch in deinem Vortrag das Zeitproblem angesprochen. Jetzt, also die sind im September 2015, ist die Agenda verabschiedet worden. Das sind jetzt fast 3 Jahre. Wir haben dann noch 12 bis 2030. Ist das dann überhaupt noch, also ist es dann überhaupt realistisch?
Ist eine gute Frage. Schon allein, wenn wir wirklich mal zu dem Thema Verbindlichkeit zurückgehen, also auch zum Beispiel sowas wie nachhaltige Stadt, jetzt mal so als Beispiel. Es gibt zum Beispiel von der Rockefeller Foundation, es ist nur eine private Stiftung, ein Programm, das nennt sich 100 nachhaltige Städte, 100 Resilient Cities, ne? Und so weiter. Wenn man da schaut, dass da mittlerweile 40 Städte weltweit in dieses Programm aufgenommen wurden und dass da 1,7 Milliarden Euro von diesen Städten investiert werden, um nachhaltige Stadtentwicklung voranzubringen, dann sieht man, dass es hier, wie gesagt, sehr unterschiedliche Stakeholder gibt, also sehr unterschiedliche Menschen, die hier oder Gruppen oder Organisationen, die hier sozusagen an diese Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele arbeiten. Es gibt damit natürlich auch erfolgreiche und weniger erfolgreiche Konzepte. Und ja, auf der einen Seite sollte man vielleicht auch hier wirklich den Zusammenschluss wagen. Also wirklich stärker Regierungsorganisationen, Nichtregierungsorganisationen, dass die an gemeinsamen Strategien, dass die dieses Geld auch gemeinsam in irgendeiner Form mit einem klaren Plan in die Hand nehmen und nicht jeder an seinem Ende ein bisschen wurstelt. Weil das im Endeffekt, wie gesagt, ist eben nicht dieses, wir haben ein klares Ziel und wir suchen uns einen Weg, wie wir dieses Ziel erreichen, sondern im Moment ist es wirklich so ein, wir haben da eine Idee und jeder versucht auf seine Art, diese Idee irgendwie umzusetzen. Und das ist mir so ein bisschen, oder auch vielen im wissenschaftlichen Kontext gibt es viel diese Kritik, es ist ein bisschen ohne Plan. Und ja, vielleicht, wie gesagt, kann es helfen, hier eine klare Strategie zu erarbeiten im Gemeinspiel, dass alle, die dort beteiligt sind an diesem Prozess, auch irgendwo mit ins Boot geholt werden und sich beteiligen können in irgendeiner Form.
Aber dafür müsste man ja auch erstmal so richtig wissen, wo man da eigentlich hin will, oder? Also frage ich jetzt einfach mal so ganz offen in die Runde. Ist das immer so klar? Also wird halt viel Absicht erklärt, irgendwie zu machen, aber so richtig konkret zu sagen, das packen wir jetzt an. Ich meine, das sind ja nicht nur diese 17 Ziele, da stecken ja noch eine Menge Unterziele dahinter. Wir kommen dann auf 169 insgesamt. Und wäre es nicht sinnvoll, einfach mal zu sagen, das eine nehmen wir uns jetzt wirklich vor, vielleicht nicht nur eins, sondern noch ein paar mehr.
Ich würde sagen, er hat jetzt gerade von dem Problem gesprochen, dass im Endeffekt vielleicht einzelne Maßnahmen erlassen werden, die sich dann eigentlich im Ziel widersprechen. Aber ich würde sagen, dass die Ziele für nachhaltige Entwicklung allgemein schon teilweise Zielkonflikte beinhalten. Also ich finde es total gut, dass die ökologischen Ziele sehr präsent sind, dass Klimaschutz eine große Rolle spielt. Aber gleichzeitig steht halt auch drin nachhaltiges Wachstum. Und da muss man auf jeden Fall im internationalen Kontext unterscheiden. Es ist ganz klar, dass viele Regionen auf der Welt noch eine starke wirtschaftliche Entwicklung brauchen. Aber für Länder wie Deutschland, finde ich, ist es halt einfach, ist es nicht der richtige Weg zu sagen, okay, es würde irgendwie reichen, wenn Deutschland jetzt nachhaltiges Wachstum entwickelt. Das ist eigentlich genau der falsche Weg, weil wenn wir die Klimaziele ernst nehmen und das erreichen wollen, dass wir auch in 100 Jahren noch einen lebenswerten Planeten haben, auf dem man vielleicht überhaupt leben kann, dann muss halt Deutschland oder gerade die Industrienationen müssen dann halt ihre Wirtschaft radikal umdenken und zu einem System hinkommen, was frei von Wachstumszwängen ist. Und dass die Frage eben auch bei den SDGs, auch in den deutschen Nachhaltigkeitsprogrammen, die da auferlegt worden sind, nicht so gestellt oder diskutiert wird, das würde ich sagen, ist ein ganz großes Problem.
Na, da komme ich wieder zurück zu der Frage vorhin. Also ist es dann halt nicht so dieses, nenn es mal Rosinenpicken, ja, dass man halt eben genau diese unangenehmen Fragestellungen einfach, auch das Ziel Frieden, ja, man lässt das, was man irgendwie nicht so richtig behandeln will oder was vielleicht kontrovers ist, das lässt man dann einfach weg und sucht sich halt so die schönen Dinge raus.
Aber das liegt ja ein Stück an uns. Also die Regierungen, sage ich jetzt mal, ob Bund, ob Länder, auch Kommunalparlamente und so, jeder sucht sich doch erstmal die Dinge raus, wo er glaubt, damit kann er punkten, da kann er was umsetzen. Die niedrig hängenden Früchte werden zuerst geerntet. Und wir können nicht erwarten, dass da jetzt das Schwierigste in Angriff genommen wird. Aber es liegt an uns, diese Ziele mit zu definieren, die erreicht werden müssen und Dinge einzufordern, die nicht von selber gemacht werden. Und ich nehme jetzt mal einfach ein Beispiel, an dem wir gerade praktisch arbeiten, zusammen mit der Landesregierung im Übrigen, nämlich eine Strategie zur Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und da ist es so, dass wir in einem Prozess, in Arbeitsgruppen, in einem sogenannten Dialogprozess, eine Strategie jetzt von unten her letztlich zusammengeschrieben haben und mit den Vertretern der Ministerien aushandeln, was sie davon sozusagen in ihre Landesstrategie übernehmen wollen und was sie drin behalten. Das ist ein Prozess, der eher von unten nach oben jetzt entstanden ist. Und da merkt man, dass das, was Ziel sein soll, das ist ja nicht von vornherein klar. Das ist niemandem von vornherein in jeder Facette klar. Das muss man miteinander auch aushandeln. Und man kommt ein Stück weiter, wenn man den Dialog sucht zwischen denen, die unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Interessenlagen, unterschiedliche Erfahrungen haben. Wenn wir es nur denen überlassen, die jetzt Verantwortung tragen, müssen wir damit leben, was das Ergebnis davon ist. Aber wenn wir uns einmischen, haben wir zumindest eine Chance, es ein Stück weit mit zu beeinflussen. Und die Ziele, so wie sie jetzt dastehen, sind halt die bestmöglichen Ziele, die zum Jahr 2015 von den Regierungen weltweit beschlossen werden konnten, weil das ist eben der Stand der Dinge, den wir haben. Damit müssen wir uns auseinandersetzen, müssen einfordern, dass es besser wird. Aber wir müssen sozusagen, das ist wieder dieses Votum dafür, den Prozess einfach weitertreiben. Wir müssen uns konkrete Dinge rausgreifen und sagen, so, und daran wollen wir jetzt arbeiten. Und da wollten wir unseren eigenen Beitrag leisten, damit wir da auch andere mitnehmen dabei, mitziehen.
Ja, bei dem Mitnehmen und bei dem Mitziehen, da sehe ich noch so ein bisschen, ne? Also Mitziehen ist ja schon fast wieder hier. Wie gesagt, ich finde, es wird schwierig, wenn wir schon allein die Institutionen betrachten. Sind denn die Institutionen stark genug, um so etwas umzusetzen? Wenn ich jetzt, wir nehmen uns mal ein Beispiel raus, Internationaler Gerichtshof. Es gibt ein Unterziel, es soll sozusagen Gerechtigkeit für alle geben. Ja, es soll also eine Gerichtsbarkeit weltweit soll sein. Jeder soll die Möglichkeit haben, sozusagen sein Recht einklagen zu können. Ne? Also wenn wir jetzt, wie gesagt, mal ins große Ganze gucken und zum Beispiel den Internationalen Gerichtshof sehen und die Frage der Gerichtsbarkeit weltweit. Wenn es Staaten gibt, die sagen, wir erkennen das nicht an, gibt es in Afrika mittlerweile 6 oder 7, die sagen, wir erkennen diesen Internationalen Gerichtshof nicht an, weil ihr richtet sowieso immer nur Afrikaner, ne? Und alle anderen kommen euch nicht von den Top. Und solche Sachen müssen wir im Endeffekt dann auch ernst nehmen. Weil wenn wir unsere Institutionen, wenn die im Endeffekt so unterhöht werden, dass sie gar keine Handlungsmöglichkeiten mehr haben, dann können wir auch nicht weltweit Ziele umsetzen. Denn das ist die Maßgabe der SDGs. Die sollen für alle Länder gelten und in gleichem Maße. Und das ist ein sehr hoher Anspruch, den man da reingeschrieben hat. Und da frage ich mich schon, ob das nicht ein bisschen utopisch auch ist. Ja, also es ist schön gedacht, es sind sehr hehre Ziele, aber als man die 2012 im Endeffekt ja schon erdacht hat, 2015 dann implementiert, aber 16, da war schon klar, dass sich Ziele widersprechen. Das ist so etwas wie, da gab es die Diskussion schon, unendliches Wachstum, das ist ja gar nicht möglich in einer endlichen Welt. Und wie können wir dann nachhaltig Wachstum überhaupt ermöglichen für alle? Und man hat sie aber trotzdem verabschiedet. Man hat eben nicht diese Fragen vielleicht erst nochmal klären wollen, sondern man hat gesagt, okay, dieses Konzept ist eben unperfekt, aber wir nehmen das jetzt so und setzen das mal um. Und da ist schon für mich wirklich die Fragestellung. Es ist ja schon zu dem Zeitpunkt, als es implementiert wurde, ist schon die Frage, ob die, die es implementiert haben, sich überhaupt vorstellen konnten, dass das jemals zustande kommt. Ja, und wenn das die Grundvoraussetzung ist, dann ja, vielleicht, wie gesagt, eine Weiterentwicklung. Das nächste Ziel ist dann vielleicht besser gestrickt, hat dann vielleicht auch alle Länder mit ins Boot geholt, so wie es ja bei den SDGs ausgedacht war. Vielleicht.
Aber die Alternative wäre doch nicht, auf das Ziel zu verzichten, weil nicht alle mitmachen. Dass das Ziel im Raum steht, verpflichtet ja auch dazu, sich damit auseinanderzusetzen. Und dass jetzt ein Land den Gerichtshof nicht anerkennt, ändert sich ja nicht dadurch, dass man jetzt nochmal 3 Jahre mit den Regierungschefs redet, sondern das entwickelt sich vielleicht dadurch, dass auch dort irgendwann eine zivilgesellschaftliche Kraft entsteht, dort von innen her Prozesse in Gang zu setzen, dass da letztlich diese Veränderung möglich wird, dass die Regierungen unter Druck gesetzt werden, sich dem auch zu stellen und da mitzumachen. Aber dazu muss erstmal etwas in der Welt sein, woran man sich reiben kann und es erst sozusagen bis zur Perfektion treiben zu wollen, bis man es dann umsetzen kann, würde dazu führen, dass man zu lange wartet und eigentlich zu wenig tut.
Ich denke, das ist ein Punkt, da können wir noch gut weiter diskutieren, aber wir haben jemanden Mutiges aus dem Publikum und da möchte ich dir jetzt die Gelegenheit geben, deine Frage zu stellen.
Die Frage ist, die Ziele, die also die SDGs ja beinhalten, sind relativ abstrakte Ziele. Also sie beinhalten keinen wirklichen Plan, wie das durchgeführt werden soll. Würdet ihr euch wünschen, dass man bei solchen Zielen lieber konkrete Pläne nennt? Oder findet ihr es sinnvoll, dass dort ja abstrakte Ziele genannt werden, wie kein Hunger, keine gute Bildung?
Wer möchte?
nehmen wir mal raus, jetzt erstes zu antworten. Ich vergleiche das immer so schön mit einem ganz normalen Projektantrag, den jeder Verein im Endeffekt stellt beim Bundesministerium oder so, wenn er ein Projekt durchführen möchte. In jedem Projektantrag muss das Ziel genannt werden und es muss genannt werden, wie man da hinkommen möchte. Welche Maßnahmen, welche Aktivitäten sollen konkret dazu führen, dass das Ziel erreicht wird? Und wenn so etwas fehlt, dann ist es, wie gesagt, eine schöne Idee. Dann hat man so ein schönes Ziel mal aufgeschrieben, aber es ist eben kein wirkliches Strategiepapier, um zu diesem Ziel zu kommen. Und deswegen, mir fehlen konkrete Strategien, konkrete Handlungsempfehlungen und auch, ja, wirklich auch für die einzelnen Stakeholder im Endeffekt. Ist es zu schwammig?
Ja. Ich glaube, du brennst jetzt total unter Nägeln, was dazu zu sagen.
Nein. Ich denke, es wäre, glaube ich, nicht so hilfreich, wenn so eine weltweite Strategie mit sehr vielen konkreten Maßnahmen untersetzt wäre, weil das nämlich dann genau wieder das Konzept ist, was dann vor Ort nicht passt. Es sind eine Reihe von Umsetzungsinstrumenten in den Unterzielen ja verankert. Sicherlich nicht ausreichend und flächendeckend, aber das kommt jetzt darauf an, dass man auf den folgenden Ebenen bis runter in die eigene Organisation das für sich auch runterdekliniert und sagt, ne, was mache ich denn jetzt mit dem Ziel 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und das versuchen wir. Zum Beispiel in Leipzig habe ich das integrierte Stadtentwicklungskonzept hergenommen. Wir haben die 17 Ziele mit allen Unterzielen angeguckt und gesagt, wo sind da jetzt die lokalen Herausforderungen bei diesem und jenem Unterziel? Und wie findet sich das in dem Stadtentwicklungskonzept wieder? Was kann die Stadt beeinflussen? Was kann sie nicht beeinflussen? Wo müssen andere in der Stadt was machen? Und was sind sozusagen konsequenterweise die Anforderungen an die Fortschreibung dieses Konzeptes? Und ich glaube, dafür muss da nicht drinstehen in dem Konzept, was eine Stadt oder was ein Land alles tun soll, sondern die müssen das auch selber erarbeiten. Und das muss man aber einfordern, dass es gemacht wird.
Möchte Laura noch die, wie siehst du das? Also würdest du dir konkretere Ziele wünschen?
Also ich sehe das auch eher schwierig, weil ich denken würde, dass die Maßnahmen von Land zu Land und Region zu Region unterschiedlich sein müssen. Also um nochmal auf das Wirtschaftssystem sozusagen zurückzukommen, wo es dann vielleicht in Burkina Faso oder so eher darum geht, wie bekommen alle Menschen gute Arbeit, wovon sie gut leben können, wo es dann in Deutschland vielleicht schon eher darum geht, okay, wie können wir Arbeitsplätze schaffen, die Menschen nicht krank machen, wo genug Zeit für Freizeit und schöne Dinge im Leben sind. Also das sind vielleicht dann irgendwie unterschiedliche Maßnahmen vonnöten, um diese Ziele zu erreichen.
Da frage ich mal zurück, aber meinst du, in Burkina Faso wäre es kein Thema, Arbeitsplätze zu haben, die nicht krank machen?
Doch, auf jeden Fall. Tatsächlich kenne ich jetzt Burkina Faso nicht so gut, aber in einem Land, wo starke Armut ist, wo man einfach sehr, sehr, sehr viel wenig verdient. Ich weiß gerade in Nepal, wo wirklich der Stundenlohn dann bei 1,50 Euro liegt, auch bei guten Arbeitsplätzen irgendwie. Da ist es halt irgendwie schon nochmal wirtschaftspolitisch ein anderes Ziel, würde ich sagen, erstmal die Löhne zu heben oder auf ein Niveau zu kommen, dass es gute Arbeitsstandards gibt. Und in Deutschland haben wir jetzt theoretisch erstmal genug Arbeitsplätze, aber es gibt sehr viele Menschen, die irgendwie in unserem Wirtschaftssystem leiden, wo die Depressionsraten recht hoch sind oder Burnout so ein Riesenproblem ist, was in den Ländern sicherlich auch ein Problem ist. Aber im Endeffekt sind vermutlich verschiedene Maßnahmen das Richtige, um zu einem guten Leben zu kommen. Beziehungsweise tatsächlich muss in den anderen Ländern natürlich noch mal erstmal sehr viel mehr passieren als hier.
Na, sagen wir mal, vielleicht noch die Bogen zu schlagen, wäre es ja wahrscheinlich hilfreich, nicht alle über einen Kamm zu scheren, sondern auch deren spezifische Situationen auch zu berücksichtigen und deren Voraussetzungen und auch Bedarfe zu analysieren.
Ich möchte vielleicht auch noch mal ganz kurz einwerfen, was Maßnahmen vielleicht auch der falsche Begriff ist. Vielleicht ist Prioritäten hier das bessere Wort. Also es geht ja nicht konkret um eine konkrete Umsetzung jetzt oder eine konkrete Aktivität, sondern es geht darum zu sagen, innerhalb dieses Ziels haben wir die Priorität, meinetwegen, und jetzt geht es um Armut, meinetwegen bekämpfen oder meinetwegen Sicherung, Lebensunterhaltssicherung, dann dass alle Menschen eben von ihrem Einkommen leben können. Und dieses Ziel, das gilt genauso in Deutschland wie in Burkina Faso und wie in Namibia. Und da gibt es für mich überhaupt gar keine Unterschiede. Die Sache ist ja nur, dass es darum geht, das überhaupt zur Priorität zu machen und nicht zu sagen, okay, wir kümmern uns jetzt auch noch um Umweltschutz und dies und das und jenes, sondern wir sagen, wir haben jetzt als Priorität eben, Punkt 1 ist eben, jeder muss ein Einkommen haben, wovon er leben kann. Punkt 2 ist dann eben das und das. Und diese Prioritäten sind ja schon nicht klar. Das meine ich. Ne? Also es geht jetzt gar nicht um diese ganz einzelnen Aktivitäten, sondern darum zu sagen, wo wollen sie hin? Ne? Also diese Diskussion um Punkt 16. Und da gibt es noch andere Ziele, die auch immer wieder in der Reihenfolge einfach diskutiert wurden. So, ne? Und die Unterpunkte dazu genauso.
Also, da liegt eine Gefahr drin, nämlich, dass wir für uns dann sagen würden, vom Einkommen kann im Grunde jeder leben. Wir haben entsprechende Sozialsysteme, dass die Grundsicherung gewährleistet ist und die ist allemal besser als in Burkina Faso, also müssen wir uns da gar nicht drum kümmern und haben wir da gar keine prioritären Ziele. Und deswegen sind natürlich bei uns die Prioritäten ein bisschen anders als in Burkina Faso. Und deswegen ist es so schwer, bei einem UN-Konzept allgemein verbindliche Prioritäten festzulegen. Natürlich ist es unstreitig, dass jeder von seinem Einkommen leben können muss und gut leben können muss. Aber wo setzen wir an? Bei welchen Ausgangsbedingungen? Und das entscheidet dann doch sehr, wo wir dann auch vor Ort Prioritäten setzen.
Aber darum geht es ja, dass dieser Austausch innerhalb dieser Staatengruppe besser ist, dass eben, wie gesagt, die Vote, die da stattfinden, auch gehört werden. Also dass auch im Endeffekt jedes Land eine Stimme. Und das ist dann einfach, wie gesagt, dann findet ja eine Entscheidung innerhalb dieser Staatengemeinschaft statt. Von den 170 Staaten sagen die dann, das ist unsere Priorität. Und damit ist es ja klar. Es geht ja gar nicht darum, dass jedes einzelne Land es festlegt, sondern dass in dieser Globalstrategie endlich klar ist, welche Schritte sollen wie und in welchem Zeitraum umgesetzt werden. Es gibt ja auch gar keine Zeiträume für Einzelstrategien. Es gibt, wie gesagt, dieses Globalziel, eine globale Zeit, in der das irgendwo durchgesetzt werden soll. Das ist alles sehr schwammig.
Meine Priorität ist es, Zuschauerfragen zuzulassen.
Sehr schön.
Und wir haben noch eine.
Genau. Also ich habe eine Frage zu dem, was gerade eben auch so ein bisschen Thema war, zum Thema allgemeine Richtlinien oder sowas. Und ich habe es jetzt so ein bisschen aus der Diskussion so verstanden, dass es tatsächlich eigentlich gar keine allgemeinen Richtlinien oder Handlungsanweisungen in die Richtung oder Vorgehensweisen geplante gibt. Ist es so, dass es quasi wirklich nur die unterschiedlichen Stakeholder unter sich einzelne Ideen haben, die sie verfolgen? Und ich habe noch zwei andere kleine Anmerkungen, die ich mir noch zu ein, zwei Sachen gedacht hatte. Einmal hatten Sie gesagt, dass Sie finden, dass es rückblickend, wenn man auf 20 Jahre guckt, sich auch viel zum Guten verändert hat. Aber ist es nicht gleichzeitig auch so, dass sich innerhalb der letzten 20 Jahre nochmal viel auch zum Schlechten verändert hat? Also dass einfach die Ungleichheit weltweit nochmal viel größer geworden ist. Und ich denke, das kann man auch in andere Richtungen ausdehnen. Und noch zum Thema Zielkonflikte. Hieß es, dass es jetzt, dass viele Ziele sich auch gegenseitig in Konflikt stehen. Aber auf der anderen Seite bedingen sich ja viele Ziele auch gegenseitig, zum Beispiel Armut und Hunger. Wenn wir Hunger auslöschen, tun wir auch viel in die Richtung, dass wir Armut verhindern können, oder? Genau, das war das, was ich noch fragen wollte.
Mehr als eine Frage. Vielleicht drei Fragen, drei DiskutantInnen. Ich fange einfach mal an, vielleicht mit der einfacheren Frage aus meiner Sicht. Die stelle ich einfach an dich, weil du das als erstes vorhin mit dem Zielkonflikt aufgebracht hattest. Also Ziele widersprechen sich, aber Ziele bedingen sich auch gegenseitig oder hängen zusammen. Ist das so aus deiner Sicht? Ich hoffe, ich habe jetzt die Frage richtig wiedergegeben.
Ja klar, dem würde ich jetzt nicht widersprechen. Das war genau das Beispiel, was sie jetzt auch gerade gebracht hatte. Ja. Ich weiß nicht, dem ist, glaube ich, nicht viel hinzuzufügen. Also es funktioniert natürlich in beide Richtungen.
Nein, okay. Dann räumen wir das Feld von hinten auf. Ich glaube, das ging so ein bisschen in deine Richtung, Ralf. Du hast, weil du gesagt hattest, es ist so viel Gutes in den letzten 20 Jahren passiert, aber wir machen die Nachrichten an und ganz schön gruselig.
Ja, natürlich haben wir hier ein Glas vor uns, was irgendwie halb voll oder halb leer ist. Und je nachdem, welche Prozesse wir gerade betrachten, sehen wir positive oder negative Entwicklungen. Und die gibt es beide. Und die Frage ist jetzt, was macht uns Mut, die Situation weiter zu verändern? Und dann gucke ich mir lieber mal auch an, was wir geschafft haben, welche Erfolge erreicht wurden. Und wenn ich in Resignation verfallen will, dann gucke ich mir an, was alles Schlimmes auf der Welt passiert. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu einfach gesagt, aber wir müssen auch betrachten, dass wir ja also ein ganz träges Gesamtsystem haben, trotz der Schnelligkeit der technologischen Veränderungen, die stattfinden, mit denen wir uns auseinandersetzen. Aber das politische Gesamtsystem global, das ist ja unglaublich träge, weil das ja, das wird ja nicht irgendwie durch ein paar Leute gesteuert. So, das ist ja ein ganz großes Geflecht, wo ganz viele Menschen an irgendeiner Stelle mitwirken. Und bis sich da Veränderungsprozesse durchsetzen, die dann tatsächlich in der Realität greifen und ankommen, das dauert zuweilen unglaublich lange. Und das dauert oft mehr als eine Generation, bis dann Dinge, die Leute schon für ganz notwendig, ganz dringend halten, dann endlich umgesetzt werden. Und wenn man sich vorstellt, was wäre denn passiert, wenn wir gesagt hätten, ist alles so schwierig, alles so kompliziert, hat alles keinen Sinn, dann wäre das halt alles noch viel schlimmer. Und ich weiß auch nicht, ob es gelingt, das Klimaziel zu erreichen, dass es sozusagen 2010 nicht die Erdatmosphäre, also die gesamtglobale Temperatur im Durchschnitt mehr als 2 Grad, beziehungsweise weniger als 2 Grad wärmer sein soll. Wahrscheinlich wird das nicht zu schaffen sein, denn da müsste jetzt schon viel mehr passieren. Aber wenn es am Ende 3 Grad sind, müssen wir auch damit leben. Nur wenn wir gar nichts machen, dann sind es vielleicht 4 Grad und so oder 5 Grad. Und was sagt uns das? Das sagt uns ja nur, wir haben gar keine andere Chance, als trotzdem zu versuchen, was draus zu machen.
Ja, das ist vielleicht nochmal eine gute Ergänzung zu diesen Zielkonflikten, weil hier ja auch schon sehr stark soziale Ziele im Vordergrund, also sozial in dem Sinne, dass sie Menschen betreffen, im Vordergrund stehen, wo man sagen muss, wenn man die Klimakrise ernst nimmt, dass ja auch die Klimaforschung mittlerweile, es gab früher das sogenannte Drei-Säulen-Modell, wo es hieß, Soziales, Wirtschaft und Ökologie, die müssen miteinander, sollten immer gegenseitig beachtet werden. Und mittlerweile spricht man eigentlich eher vom Vorrangmodell der Nachhaltigkeit, heißt es, glaube ich, dass es halt heißt, Ökologie muss Priorität haben oder Umweltschutz, weil zum Beispiel eine Gesellschaft ohne Umwelt eigentlich überhaupt nicht möglich ist. Und da ist dann halt schon die Frage, dass ob man hier nicht viel stärker noch auf eben die Umweltschutzziele setzen sollte, weil sonst eigentlich, also da bedingen die sich ja auf jeden Fall sehr stark, weil wenn die Klimakrise noch mehr zunimmt, dann wird es auch krasse Folgen haben, einfach für Menschen auf der ganzen Welt. Aber wenn man halt, ja, da ist halt echt ein krasser Zielkonflikt, weil es irgendwie hart ist zu sagen, okay, wir setzen, also wir ökologische Maßnahmen setzen wir jetzt an die erste Stelle, die natürlich auch Menschen dazu helfen, ihre Lebensgrundlagen beizubehalten. Aber es klingt irgendwie hart, wenn man das jetzt sagen würde, okay, dafür vielleicht weniger Gesundheit zu machen, was irgendwie auch falsch ist. Aber ich glaube, die Entscheidung muss man dann schon irgendwie irgendwann treffen.
Ich wollte nur ganz kurz ergänzen, dass die Ziele sich auch aus meiner Sicht ja natürlich bedingen und auch gegenseitig stützen, was aber auch heißt, dass wenn an einer Stelle sozusagen hier keine gute Arbeit geleistet wird in puncto Gesundheit oder wie auch immer oder in puncto Armutsbekämpfung, dass dann andere Teilgebiete natürlich ebenfalls drunter leiden. Also so sind die Verflechtungen natürlich auch zu sehen, ne? Es kann sich positiv befördern auf der einen Seite. Es kann aber auch, wenn man, wie gesagt, die Hausaufgaben nicht macht, sich negativ auswirken.
Aber ich möchte noch mal kurz, bevor wir beantworten die Frage noch, die noch fehlt, ich habe es mir aufgeschrieben, aber ich möchte noch mal auf den Gedanken noch mal von dir zurückzukommen, also diese Priorisierung jetzt auch der Umwelt. Macht man sich, frage ich es mal alle, macht man sich dann nicht auch ein bisschen zu einfach, nachdem die Länder des globalen Nordens, sprich wir, die Erde jetzt so runtergewirtschaftet haben, wie sie jetzt ist, und dann sagt man halt so, oh, jetzt hören wir aber auf und gesteht, ich sag's mal ganz drastisch, die Schweinerei, die wir gemacht haben, gesteht man dann anderen nicht mehr zu, weil wir haben es ja schon verbockt. Ja, so. Auf der anderen Seite, klar, das 2-Grad-Ziel steht und das werden wir nicht erreichen, wenn wir noch mehr Schadstoff in die Luft pusten.
Vielleicht sind wir da auch so ein bisschen in unserem Industriedenken verhaftet, das würde ich jetzt sagen. Also wenn man in die Länder des globalen Südens schaut, viele Energie wird im Endeffekt durch Solar, durch Windkraft, durch genau so etwas erneuerbare Energien erzeugt, einfach weil es viel günstiger ist, eine dezentrale Anlage auf jedem Hausdach zu haben im Endeffekt als einen großen Stromversorger, der dann flächendeckend das Land versorgen müsste mit Leitungsnetzen etc., Infrastruktur, die dort ja gar nicht vorhanden ist. Also es gibt schon im Endeffekt dezentrale, energieeffiziente, nachhaltige Lösungen dort. Die Frage ist halt nur die Industrie. Das ist ja oft die Sache, die im Endeffekt, da wo dann wirklich die Diskussionen um Emissionen und so weiter stattfinden. Also gar nicht so die privaten Haushalte, so wie es bei uns der Fall ist. Ja, da spielt es noch weit aus mehr hinein, als es eben dort die Industrie ist. Das ist dort der zentrale Kern. Und das sind aber wieder Verhandlungen, die auf der Wirtschaftsebene, politischen und Wirtschaftsebene stattfinden. Und wo eben, wie gesagt, diese Leute an Tisch feststellen müssen, okay, wir haben diese Ziele, wir wollen irgendwo hin und wir müssen uns jetzt klar werden, wie wir das erreichen können. Und trotzdem unser Wachstum, wie wir Gewinne akkumulieren und trotzdem wachsen können. Und das ist halt die Aufgabe jedes einzelnen Unternehmens im Endeffekt. Aber jedes Unternehmen, bin ich der Meinung, hat es auch leichter, wenn es so eine Art Strategie gibt, an der man sich orientieren kann. Indem es vielleicht sowas wie Best-Practice-Beispiele gibt, wo man einfach weiß, die Firmen haben das auf die und die Art und Weise in dem und dem Bereich gemacht, dass man Zugriff auf solches Wissen auch hat. Das ist auch eine Sache, die im Moment fehlt.
Dann komme ich nochmal auf die Frage nach den Maßnahmen. Also die Frage war, gibt es wirklich keine Maßnahmen oder keine Maßnahmenpläne? Bevor ich die Frage weitergebe, würde ich es vielleicht ein bisschen weiterspinnen und nochmal einen Punkt aufgreifen, den wir vorhin schon hatten. Wer fordert es dann eigentlich ein? Also egal, ob es einen Maßnahmenplan nun, einen übergreifenden nun gibt, es gibt ihn meiner Kenntnis nach nicht. Sage ich jetzt mal, aber ihr könnt mich da gerne korrigieren, zumindest nicht global gesehen. Aber wer ist es denn dann eigentlich? Also wer muss denn eigentlich aus eurer Sicht so einen Maßnahmenplan dann eigentlich machen? Und du hast vorhin von, ja, wir müssen das machen, waren so deine Worte. Aber wie kommt man denn dahin? Also wie können wir da mitwirken?
Also ich meinte nicht, dass wir jetzt den gesamten Maßnahmenplan entwickeln müssen, sondern an einzelnen Punkten, die uns betreffen, die uns interessieren, versuchen, andere zu gewinnen, um da was Konkretes weiterzuentwickeln, sei es regionale Vermarktung von ökologischem Landbau, sei es Bildung für nachhaltige Entwicklung, sei es irgendwie Projekte für erneuerbare Energien, sei es partnerschaftliche Projekte, wo, wie ihr das macht, in der Zusammenarbeit mit Leuten vor Ort in anderen Ländern etwas unterstützt wird. Also das kann sehr vielfältig sein und ich denke, man sollte sich was suchen, wo man auch Ergebnisse sieht, wo man sich selber wieder durch Ergebnisse Mut machen kann, wo man sich auch gegenseitig bestärkt, sonst verliert man ja dann wieder die Lust daran. Die Pläne an sich, die gibt es durchaus auf den verschiedenen Ebenen. Es gibt die Bundesnachhaltigkeitsstrategie, es gibt, wie gesagt, Länderstrategien, es gibt kommunale Konzepte, das ist alles nicht perfekt. Das ist alles sozusagen so, wie wir es gerade politisch verdienen. So, wie wir es uns politisch erarbeitet haben. So ist das jetzt. Und daran können wir uns weiter reiben.
Also, die Sache, die ich beziehe mich jetzt mal auf Barbara Unmüßig. Die hat das ungefähr vor 3 Jahren mal formuliert. Sie meinte, dass es zielführend sein könnte, wenn man Arbeitsgruppen bildet, wenn man einfach für bestimmte Themen innerhalb der UN, so wie genau die SDGs auch erarbeitet wurden, das waren Arbeitsgruppen, dass man genau so auch zu einer Strategiefindung kommt, indem man sich eben in regelmäßigen Abständen zusammensetzt, in diesen jeweiligen Zusammensetzungen dann und das diskutiert und auch immer wieder sozusagen guckt, wo stehen wir, was haben wir schon erreicht, was ist jetzt für die Zukunft zu tun, indem man auch immer wieder sozusagen evaluiert, wo man eigentlich gerade ist und wo es in Zukunft noch hingehen soll. Ich fand das eigentlich ein sehr guter Hinweis, und das könnte meiner Meinung nach eine Möglichkeit sein, das zu erarbeiten.
Möchtest du vielleicht nochmal?
Ja, ich denke, einerseits sind es natürlich wir als WählerInnen, aber auch als BürgerInnen bestimmen wir irgendwie, wie die Politik aussieht, die in Deutschland gemacht wird. Aber vielleicht ein Player, der bisher gar nicht genannt wurde, sind meiner Meinung nach auch die Medien, wo ich eigentlich das Gefühl habe, dass gerade in der internationalen Berichterstattung die Ziele für nachhaltige Entwicklung leider keine große Rolle spielen. Also ich habe immer noch vor mir, vor 2 Jahren, wo ich mich bis heute tierisch aufrege, dass zur Zeit, als in Kanada ein großes Feuer war, was irgendwie tragisch ist, wo auch eine Menge Natur zerstört wird, aber was halt in einem Land ist, was wirklich so Katastrophen beheben kann. Zu derselben Zeit fanden in Indien Farmer-Suizide also vermehrt statt. Und in Indien ist es, dass sich in den letzten 20 Jahren, ich glaube, 300.000 Landwirte umgebracht haben, einfach weil die strukturellen Bedingungen so schwierig sind. Und das ist echt ein Problem, wovon man in den deutschen Medien einfach überhaupt nichts mitbekommt, was nicht nur für die Personen vor Ort ein Riesenproblem ist, sondern was auch noch die Ernährungssicherheit des bevölkerungsreichsten Landes der Erde bedroht. Und damals hatte ich das so plakativ vor Augen, wo mein indischer Mitbewohner mir dauernd von den Farmer-Suiziden in Indien erzählt hat. Und gleichzeitig wurde irgendwie im Heute-Journal 4 Minuten über das Feuer in Kanada gesprochen, wo ich halt so dachte, also das geht für mich nicht zusammen, weil einfach das sind so krass unterschiedliche Probleme in Ländern, die das auch unterschiedlich handeln können. Und da denke ich, wäre es cool, wenn die Medien, oder cool, wichtig, dass auch die Medien im internationalen Kontext einfach vielleicht viel mehr mal auf die SDGs achten und darauf, ob die, wie die erreicht werden und wo nicht und wo es halt noch Verbesserungen braucht.
Danke. Wir haben noch eine Zuschauerfrage.
Danke für die spannende Diskussion. Meine Anmerkung ist ein bisschen kompliziert, aber ich versuche es. Ich denke, in diese Maßnahmen und Zielen, was wir jetzt gerade sprechen, was mir jetzt fehlt, auch in die Diskussion und auch so allgemeine, ist immer diese Marktverhältnis, die dahinter steckt, immer nachfragen. Also diese ganze Idee auch von, nicht so die Idee, aber was auch die Kolonialismus betrifft, warum die Länder des globalen Südens jetzt folgen, die gleiche sozusagen Pattern, weiß ich nicht, wie das, was? Muster, genau, wie die europäischen Länder, die zum Beispiel auch in die 60er, 70er Jahre, auch in Großbritannien war die Luft sehr schmutzig und auch der Fluss sehr schmutzig, die auch jetzt genau die Probleme sind, die unsere Länder oder Länder der globalen Süden betreffen. Also das heißt, fragen wir, wer, also wie du auch Nicole gesagt hast, wer setzt dann die Priorität und wer diktiert? Wenn wir sagen, dass wir Hunger vermeiden wollen, aber die deutsche Unternehmen oder sozusagen Entwicklungshilfe geben Pizzas von deutschen Supermarkt von 7 Euro in afrikanischen Ländern. Und wenn das um Hunger zu vermeiden geht und ist unter diese Ziele, die wir gerade sprechen, unter diese Ziele gemacht wird, dann schon fühle ich mich irgendwie schon so diese Idee von Resignation oder Pessimism, weil diese Ziel und diese Struktur in die ganze Welt, die globale Struktur, die jetzt gibt, ist pessimistisch, nach meiner. Also wenn wir gerade um diese Ziele zu sprechen, müssen wir auch irgendwie nachfragen, warum und wieso ist das die Situation so, wie es ist.
Danke. Ich schließe mal an das letzte Statement von dir einfach an, weil du das mit der Berichterstattung hast. Was ja, sage ich jetzt mal aus meiner Sicht, schon auch ein Zeichen von der eurozentrischen Perspektive ist. Ja, man guckt sich da halt irgendwie Kanada, das wirkt erstmal so für weiße EuropäerInnen irgendwie auch näher, und da berichtet man da vielleicht auch eher drüber, als sich halt mit diesen anderen doch auch vielleicht unangenehmen Fragestellungen auseinanderzusetzen. Und ich glaube, was du jetzt auch sagen wolltest, war, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass ja die globalen Nachhaltigkeitsziele, so wie sie sind, eigentlich an diesen globalen Machtverhältnissen ja eigentlich nichts ändern. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig wiedergegeben, mit all den Ausprägungen, die du jetzt auch genannt hast. Teilt ihr diese Ansicht der Fragestellerin?
Also so spontan ändern diese Ziele natürlich nichts an den Machtverhältnissen und an den Voraussetzungen, Handel zu treiben. Und das heißt aber deswegen ja nicht unveränderbar. Also da wir die Probleme sehen, da die Probleme ja auch von denen gesehen werden, die darunter leiden, ist es, denke ich, eine Frage der Zeit und der Entwicklung von Veränderungen von Kräfteverhältnissen, dass sich auch diese Handelsbeziehungen ändern werden müssen, weil es nicht so bleiben kann, wie es jetzt ist. Aber es passiert nicht von alleine und nicht, weil die UNO jetzt Ziele beschließt. Das heißt, auch da sind wir wieder an dem Punkt, wir müssen an den Stellen, die uns zur Verfügung stehen, mithelfen, dass sich solche Einsichten auch verändern, dass das auch hier bewusst wird und dass auch diejenigen, die in Afrika sich dafür einsetzen, dass die Verhältnisse sich verändern, dass die vielleicht gestärkt werden. Also wenn ich jetzt daran denke, wie wir in den 80er Jahren hier versucht haben, etwas gegen die Verhältnisse zu tun, die scheinbar unveränderlich waren, dann hat uns das auch sehr geholfen, dass wir Freunde hatten, die uns Mut gemacht haben, die uns gelegentlich praktisch geholfen haben, die uns mit Informationen versorgt haben und die uns eine Perspektive gegeben haben. Nun war das relativ leicht, das war das Nachbarland mit der gleichen Sprache und da ging das gut zu organisieren. Das fällt uns heute vielleicht ein Stück schwerer, da diese Unterstützung, diesen Austausch zu schaffen. Aber ich glaube, die Verhältnisse müssen sich auf lange Frist ändern und wir müssen daran arbeiten. Und das betrifft die Medien ganz genauso. Die Medien sind ein Spiegel. Das, was die Medien tun, ist ein Spiegel dessen, was sie an Wünschen, an Aufmerksamkeitswünschen erwarten. Wenn deutlicher wird, dass wir uns für Indien interessieren, dann wird auch über Indien mehr berichtet. Um das an dem Beispiel.
Aber es ist ja nicht nur eine Frage von Handeln. Ja? Also es ist ja wirklich tatsächlich auch eine Frage von Macht. Also wer entscheidet eigentlich, wer bestimmt? Also ja. Das war ja auch so ein bisschen was.
Das wollte ich auch gerade sagen. Also es ist jetzt schon, gehe ich schon mit, es gibt eben eine gewisse Marktlogik, das hatte ich vorhin auch angesprochen. Es ist eben einfach so, dass es gibt wirtschaftliche Verflechtungen und so ohne weiteres werden die SDGs das auch nicht aufbrechen. Und genau darin liegt aber auch ein Manko. Denn wie gesagt, Handel müsste oder Wirtschaft müsste in dem Sinne auch nachhaltig gestaltet werden und wir müssten genauso dafür auch eine Strategie entwickeln. Ja, es geht ja, Punkt Gesundheit war ja so ein Ding. Ne? Also wie gesagt, wenn man da schon guckt, der Einfluss der Pharmaindustrie auf die, ne? Gucken wir nach Indien zum Beispiel, ja, ist ja so ein tolles Ding. Okay, Pharmafirmen sind dort ansässig, es wird dort keine Rücksicht auf Umwelt und so weiter, Standards genommen, ne? Es wird alles in die Flüsse gegeben und so weiter und so fort. Das sind ja schon Anzeichen dafür, dass es global gar nicht greift, ja, also diese Nachhaltigkeitsziele greifen nicht global. Wir machen das vielleicht bei uns vor Ort, aber wir sorgen nicht dafür, dass in Indien zum Beispiel eben es nicht zu solchen dreckigen Industrien kommt. Und dass die Menschen zum Beispiel dort genauso unter gesunden Bedingungen arbeiten können. Genauso wie wir das hier einfordern. Das sollte ja jetzt nicht irgendwie, deswegen vorhin mit dem Beispiel Burkina Faso, ich sehe das auch so. Also egal welches Land oder wo es ist, so sind die Ziele gestrickt, so sind sie gedacht, für alle dieselben Bedingungen gelten und vorherrschen. Und solange wir solche ungleichen, wie soll ich sagen, Handelsmuster unterstützen, indem wir zum Beispiel billiges Hühnchen nach Afrika schicken oder und dort Wirtschaftsketten kaputt machen, die bis jetzt ja eigentlich funktioniert haben, dann können wir uns nicht hinstellen und hier sozusagen von Nachhaltigkeitszielen so aus dem europäischen Kontext sprechen, weil, wie gesagt, ganz oft die Perspektive des Südens hier keine Berücksichtigung findet. Und ich gehe davon aus, dass wenn das nicht erfolgreich ist, dann ist die Frage, ob wir für die nächsten Nachhaltigkeitsziele überhaupt die dritte Welt oder zweite Welt noch mit ins Boot bekommen oder ob die dann nicht sagen, wir machen unser eigenes Ding, denn das gibt es schon ganz oft auf anderen verschiedenen Dings und wir interessieren uns jetzt nicht mehr für das, was ihr dort sagt. Und das ist dann aber keine Globalstrategie mehr. Und deswegen fände ich es gut oder würde es begrüßen, wenn hier schon wirklich dass alle Länder im Endeffekt bei diesen SDGs das gleiche Stimmrecht haben, die gleiche Mitsprache haben und dass sie genauso Indien gehört wird, wie Deutschland gehört wird, zum Beispiel. Das wäre wichtig für einen Erfolg.
Es ist ja schon fast die Frage, ob Indien nicht mehr Gewicht haben sollte als Deutschland von der Einwohnerinnenzahl her.
Warum mehr? Also ich meine, wie gesagt, dann hat so ein Land wie Tuvalu gar nichts zu sagen und die müssen ertrinken. Also das ist dann auch wieder schwierig, ne? Also wenn es nach Einwohnerzahl geht. Es ist schon wirklich so ein Ding, jedes Land hat eigene Dings und jedes Land sollte in dem Sinne wirklich auch in seinen es sind ja oft Sorgen, die da eingebracht werden in diese Diskussionen und die sollten ernst genommen werden.
Ja, aber die Perspektive da zu wechseln ist leider immer gar nicht so einfach. Aber wir haben noch zwei Fragen.
Ich wollte nur auf die eine noch einen Gedanken äußern. Also es sind nicht nur die Handelsbeziehungen, sondern es sind eben auch die Subventionen hier. Warum ist denn das Hühnchen billig? Weil wir die Agrarprodukte hier ganz, ganz stark subventionieren. Und das wird in anderen Ländern kann das gar nicht in dem Umfang gemacht werden. Das heißt, das müssten wir zuerst verändern, wenn wir diese Beziehungen verändern wollen. Mit der Konsequenz allerdings, dass für uns alle das Essen dann auch teurer wird.
Ja, das ist ja auch eine Sicherung des eigenen Wohlstandes. Das muss man ja natürlich auch so sagen. Aber jetzt bitte nochmal deine Frage und vielleicht gehst du dann schon währenddessen. Hinten war noch eine Frage. Vielleicht stellst du deine Frage, gehst schon mal dann währenddessen nach hinten und wir versuchen beide zu beantworten.
Okay. Genau, also ich glaube, es wurde gerade sogar schon ein bisschen gesagt, aber ich habe nochmal die konkrete Frage an dich, Nicole. Also kannst du nochmal konkret ein paar Stimmen benennen aus dem globalen Süden, wie sie zu den SDGs stehen? Das würde mich interessieren. Und gibt es im globalen Süden laute kritische Stimmen, die sich dagegen wehren, dass es oft immer noch so ist, dass Dinge wie der Marshallplan für Afrika vom globalen Norden für den globalen Süden entschieden wird? Oder sind es hauptsächlich Kritiker und Kritikerinnen in Deutschland beispielsweise wie du, die das kritisch sehen? Oder ist es beides? Und meine zweite Frage, kurz noch, wie sieht die Öffentlichkeitsarbeit zu den SDGs in Deutschland eigentlich aus? Weil ich glaube, ich habe das erste Mal davon gehört, im letzten Jahr auf dem Kirchentag in Wittenberg, aber die SDGs wurden ja schon ein paar Jahre vorher beschlossen. Vielleicht liegt es an mir, aber zum Beispiel auch, wenn ich mit meinen Eltern darüber spreche, sagen sie, von den SDGs haben sie noch nie gehört, vielleicht schon von den Millenniumszielen, aber mehr auch nicht. Liegt es an mir oder ist die Öffentlichkeitsarbeit gar nicht so groß?
Wir fangen mal an, die Fragen zu beantworten.
Okay, es gibt kritische Stimmen, sowohl natürlich hier in der Wissenschaft, in der natürlich auch Politik. Es gibt sogar kritische Stimmen der Wirtschaft und es gibt auch natürlich alles, wenn man jetzt Zeitungen und so weiter durchguckt, natürlich auch Journalisten, die das bisweilen kritisch sehen. Es ging ja aber hauptsächlich um die Frage vor Ort. Und da ist es so, dass es Länder gibt, gerade die Länder, die in ihrer Entwicklung im Moment recht hinten anstehen. Das sind Länder wie Angola, dem geht es jetzt zwar wirtschaftsmäßig besser in den letzten Jahren. Es sind Länder wie Burundi, die Kritik geübt haben. Es waren Länder wie, das muss ich nochmal überlegen, Burkina Faso war auch dabei. Es waren aber auch Länder wie zum Beispiel das relativ wirtschaftlich starke Ghana. Und die haben alle unterschiedliche Kritikpunkte geübt. Ja, und da ging es wirklich konkret um diesen Marshallplan mit Afrika. Das ist ja von unserer Bundesregierung, also genauer gesagt von Gerd Müller, der hatte da die Idee, sozusagen diese Agenda in einen Marshallplan für Afrika, also in konkrete, das sind konkrete Strategien sozusagen, umzumünzen. Hier ist es aber so, wie gesagt, der ist sehr flächendeckend gedacht. Er ist nicht gedacht für jedes Land, wie gesagt, eine Einzellösung bereitzustellen. Und unter anderem wurde gerade aus Ghana und so kam eben dieses Ding, es ist eurozentrisch und diese Kritik hören wir uns eigentlich quasi immer wieder an. Ja. Es gab danach dann noch diese Idee der EPAs, also der Entwicklungspartnerschaft mit Afrika und Partnerschaft mit Afrika. Auch das ist sehr kritisch von vielen Ländern dort aufgegriffen worden. Und das sind einfach Sachen, warum solche Kritik nicht schon beim ersten Mal aufnehmen und beim nächsten Mal besser machen. Warum eigentlich wird immer wieder dasselbe in neue Form gegossen? Und es ist, wie gesagt, die Länder des Südens sind bisweilen verbittert und auch erbost. Und es gibt auch wirklich so ein Ding, Bewegung zu sagen, wir nehmen kein Geld mehr aus Europa. Wir wollen das nicht, wir brauchen das nicht. Wir wenden uns jetzt, wenn wir Entwicklung wollen, nach China oder nach Indien. Also wir verspielen dort im Endeffekt auch gerade unser gutes Verhältnis, was wir zum Beispiel zu Afrika haben und bis jetzt hatten. Es wird immer mehr, also diese Koloniallogik, ne, ich fand das jetzt auch witzig, dass du das nochmal ansprichst, dieses Denken, das von dem verabschieden wir Europäer uns, aber wir dürfen nicht vergessen, dass es dort noch vorherrscht und sie fühlen sich oftmals als wir stülpen ihnen was über. Und solange das Gefühl bei solchen Verhandlungen bleibt, ist es keine Partnerschaft auf Augenhöhe, das, was wir immer so schön sagen. Und damit, wie gesagt, nehmen wir uns für die Zukunft selbst die Möglichkeit, nochmal tragende Konzepte, die wirklich weltweit umgesetzt werden könnten, auf die Beine zu stellen.
Deswegen jetzt nochmal an dich, weil bei dir kann ich es mir denken, Ralf, zur Öffentlichkeitsarbeit, ihr als macht das, ja, das ist, denke ich mal, auch eine eurer Aufgaben im Wesentlichen, ja, auch dazu beizutragen, aber deswegen mal meine Frage an dich, Laura, macht ihr Öffentlichkeitsarbeit zu einem SDG? Als Grüne Jugend?
Ja, mir wurde tatsächlich bewusst, ich glaube, als Grüne Jugend sind unsere Ziele ziemlich in weiten Teilen identisch mit den Nachhaltigkeitszielen, aber wir handeln tatsächlich sehr selten in dem Bewusstsein, dass wir mit Aktionen für Umweltschutz, für Gleichberechtigung eigentlich auch für die SDGs handeln. Also prinzipiell ist es da, aber ich glaube, dass es tatsächlich bei vielen Vereinen auf lokaler Ebene so ist, dass man die Ziele teilt in ihren Grundsätzen, aber jetzt nicht konkret danach behandelt, weil irgendwie tatsächlich in der Hinsicht sind sie dann wirklich nicht so präsent. Das ist auf politischer Ebene dann, glaube ich, wirklich anders, wo irgendwie Erfurt jetzt einen eigenen Nachhaltigkeitsplan erarbeitet.
Okay, wir haben noch eine Frage hinten aus dem Publikum.
Ja, also ich glaube, ein großes Problem, was sich jetzt in der Diskussion hier aufgezeigt hat, ist, dass wir irgendwie, wenn wir jetzt das konkreter fassen wollen, die Ziele, die Vereinten Nationen neu denken müssen. Weil im Grunde genommen ist es ja jetzt so, dass man nach einem Konsensverfahren guckt, auf welchen kleinsten gemeinsamen Nenner können wir uns einigen. Und wenn man das nicht mehr will und sagt, wir wollen jetzt sozusagen klar definierte, harte Ziele haben, dann wird es so sein, dass sich eine Mehrheit bildet, die bestimmte Ziele formuliert und dann aber auch Länder überstimmt werden. Und es ist jetzt die Frage, ob man das wirklich will, um sozusagen der klareren Zielführung willen.
Und die Frage?
Ja, also... Also das war jetzt eher aus meiner Betrachtung der Runde hier,
ja.
Die Frage, ob das nicht vielleicht ein bisschen überinterpretiert ist. Also dass man, also aus der Natur der Vereinten Nationen heraus ergibt sich doch eigentlich, dass diese Ziele nicht so konkret sind, wie wir sie vielleicht gerne hätten.
Möchte?
Ja, so ist es, natürlich. Und das haben wir ja auf europäischer Ebene genauso. Wir wünschten uns vielleicht auch manchmal, dass die Europäische Union handlungsfähiger wäre, dass man sich da zu den im Prinzip anerkannten Zielen auch dann klarer in der Umsetzung verständigen würde. Aber auch da sind wir ja wieder in dem Prozess. Wir müssen immer wieder dafür werben, dass bestimmte Strukturen und Entscheidungsmechanismen ein Stück weit verändert werden, damit wir handlungsfähiger werden. Und das passiert nicht von alleine. Und das ist natürlich extrem schwer auf globaler Ebene. Wir sehen ja das schon auf europäischer Ebene ganz, ganz schwer. Und das sehen wir auch auf nationaler Ebene mit den verschiedenen Interessen der Bundesländer. Wenn da unterschiedliche Interessen da sind, dann ist es ganz schwer, da eine einheitliche Position durchzubringen. Und dann sind eben Egoismen oft stärker als das Gemeinwohl. Aber nichtsdestotrotz müssen wir halt mit der Situation leben, wie wir sie haben und an den Punkten ansetzen, die wir greifen können.
So ist es. So ist die politische Realität.
Das Einzige ist jetzt nur, es kam jetzt wieder um den Maßnahmenbegriff, was, wie gesagt, das hatten wir ja vorhin eigentlich schon erklärt, dass es gar nicht so um die Maßnahmen selber ging. Es ging jetzt nicht darum, den einzelnen Schritt festzulegen, sondern sich einfach klar zu werden, welche Prioritäten man denn setzen möchte. Was will man denn eigentlich, was will man denn überhaupt davon umsetzen? Kann man überhaupt alles umsetzen? Und in welchem Rahmen soll das denn umgesetzt werden? Sofort? Langfristig? Genau, wen muss man dafür vielleicht mit ins Boot holen? Also es geht ja eigentlich darum, nicht im Endeffekt zu sagen, so muss das jetzt gemacht werden, sondern zu sagen, wie können wir, wenn wir ein Ziel formuliert haben, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, dieses Ziel zu erreichen? Und die müssen benannt werden. Und die werden nicht benannt. Also es geht ja gar nicht darum zu sagen, das und das ist jetzt der richtige Weg, sondern einfach nur zu sagen, es gibt ein Ziel. Welche Wege können uns denn überhaupt zu diesem Ziel führen? Das ist ja noch gar nicht klar.
Und das werden wir heute Abend leider auch nicht mehr erklären. Ich gucke auf die Uhr und wir sind schon ein bisschen, haben schon überzogen, haben später angefangen. Deswegen komme ich jetzt wirklich zur Abschlussfrage. Ich glaube, jetzt könnten wir noch ganz lange weiter diskutieren, aber wir machen es nicht. Und einfach nochmal bitte, wir machen einfach so die Reihe rum. Die Veranstaltung hieß unser Plan für eine bessere Welt. Was ist dein Plan für eine bessere Welt?
Also da ich sozusagen ja in meinem Verein auch aktiv bin und auch mit den SDGs jeden Tag zu tun habe. Die Ziele, die hier formuliert werden oder formuliert wurden, sind sehr hehre Ziele. Und da ist, ich glaube, keiner würde sagen, dass die Ziele unnütz sind oder überflüssig. Das auf keinen Fall. Natürlich muss sich jeder im Einzelnen damit auseinandersetzen und schauen, wie er das in seinem privaten Alltag vielleicht auch in irgendeiner Form voranbringen kann. Wie er das demokratisch auch unterfüttern kann, damit wir möglichst lange auch noch die Möglichkeit haben, dass es Parteien gibt, die sich in so einem demokratischen Prozess auch für so etwas einsetzen. Ja, also für mich ist es halt einfach in meiner täglichen Arbeit. Also da, wenn ich eine Entscheidung treffe, was den Verein betrifft, was weiß ich, ein Projekt betrifft oder so, dass man dann immer das vor Auge hat und ja, sozusagen hier die Nachhaltigkeitsziele einfach nicht vergisst.
Dankeschön.
Also mein Wunsch wäre, viele dazu ermutigen zu können, sich selber an irgendeiner Stelle, wo es passt, zu engagieren. Und wer jetzt selber schon in irgendeinem Themenzusammenhang engagiert ist, den kann ich nur ermutigen, da einfach immer wieder nach den Hoffnungspunkten zu suchen und sich gegenseitig zu stärken. Und diejenigen, die jetzt für sich sagen würden, nee, ich weiß jetzt gerade nicht, in welchem Zusammenhang ich mich jetzt engagieren sollte, würde ich ermutigen, sich einfach mal umzuschauen, zum Beispiel auf der Netzwerk-Landkarte von Zukunftsfähiges Thüringen, wo viele Initiativen eingetragen sind, wo man vielleicht etwas findet, wo man mit einsteigen kann. Weil ich denke, wir können es nur verändern, indem wir es praktisch tun und nicht indem wir darauf warten, dass es für uns jemand macht.
Dankeschön.
Ja, das ist natürlich die perfekte Überleitung. Wer einen Platz sucht, um sich zu engagieren, die Grüne Jugend ist immer glücklich über AktivistInnen, die mit uns für eine bessere Welt kämpfen wollen. Das ist natürlich mein Plan für eine bessere Welt, weiterhin in Thüringen für eine progressive Politik zu kämpfen, weil ich glaube, dass sich die Rahmenbedingungen einfach an vielen Schrauben ändern müssen. Gleichzeitig mein konkreter Beitrag wird es hoffentlich sein, das habe ich mir heute nochmal vorgenommen, weil an der Uni wieder ein Stand war, zu Veganismus, vielleicht auch selbst den Ressourcenverbrauch einzuschränken und vegan zu leben. Man wird sehen, ob es klappt.
Dankeschön. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit, vor allem für die Zuschauerfragen und das Mitdiskutieren. Und mein Dank geht in allererster Linie an euch drei. Vielen Dank, dass ihr euch hier auf den Weg gemacht habt. Zwei Gäste aus Sachsen sogar extra heute nicht eingeflogen, klimaschonend. Kleinen Applaus bitte für unsere Gäste.
Geborgte Zukunft. Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Die Sendereihe zu den globalen Nachhaltigkeitszielen.
Stark und ich kriege.
Ihr hörtet den Mitschnitt einer Podiumsdiskussion der Heinrich-Böll-Stiftung vom Donnerstag, den 14. Juni 2018 in der Franz-Mehl-Hose in Erfurt. Titel der Veranstaltung war Unser Plan für eine bessere Welt – globale Nachhaltigkeitsziele auf dem Prüfstand.